Ja, es startet eine neue Predigtreihe heute, und zwar geht es um den König, das Kommen vom König. Und ich möchte in den nächsten 4 Predigten, also nächsten Sonntag, übernächst bin ich weg, aber dann die anderen, einfach so ein bisschen ausbreiten, was kommt denn eigentlich für ein König für uns, zu uns? Und wenn ich mir das Thema so überlegt habe, muss ich sagen, ja, König ist ein schwieriges Thema, oder? Also, wer von euch hat schon mal am Buckingham Palast oder so der Königin, die Queen Elisabeth, gehuldigt? So. Aber schon der war. Es gibt schon Leute, die da sind, oder? So die Wachablösung. Ja, Larissa nicht dann gewunken. Ah. Okay, sonst wärst du gerade auf die Knie und hättest gesagt, yeah. Weniger, eh? Weniger. Ja, Der Flyer, den ihr seht, auf dem Text seht, was für ein König das da kommt. Und ich möchte euch da auf dieser Frage, da oben mal die Frage stellen. Ihr müsst es nicht beantworten, wir müssen gerade schon schauen, wie im richtigen Ort, wo bist du jetzt? Ist ja gleich einfach die oberste Frage. Was kommt beim Thema König spontan in Sinn? Einfach müsst ihr nicht Antwort geben, ist eine rhetorische Frage, einfach mal darüber nachdenken. Was kommt euch spontan in Sinn? Oder vielleicht einmal überlegen, was für Könige gibt es eigentlich in der Schweiz? Haben wir überhaupt Könige? Wen haben wir den letzten König gehabt? Ich als sportbegeisterter Mensch, oder? Wir kommen gerade sofort, kommt mir ein König in den Sinn. Schwingenkönig, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da oben, oder? Wird mit einem Eichenlaub gekrönt, oder? So ein bisschen wie der Cäsar früher. Oder eine Königin da, Schönheitskönigin, Frau Riga, muss ich mal schauen, wie sie heißt, Rigazzotti. Rigazzi, ist ja gleich. Auf jeden Fall, die immer gesagt hat, ist ein Liebesbärli. Ich möchte euch noch erinnern. Auf jeden Fall gibt es das bei uns, oder? Also Schönheitsköniginnen glaube ich nicht mehr. Mr. Schweiz glaube ich auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es keine schöne Schweizer mehr gibt hier in der Schweiz. Aber das ist ja egal. Wir haben ein Gespannungsverhältnis zu Königen. Wir haben ein Gespannungsverhältnis überhaupt ganz allgemein so zu Autorität und so ein Bild, oder? Dass man irgendwie an einem König oder an einer Autorität huldigen würde, das ist uns irgendwie fremd. Wir sind im Gegensatz dazu eher so ein Menschen, die so eine innere Skepsis haben gegenüber dem, was Autoritäten machen. Wir sind eigentlich als Schweizer fast auf Trimmt, Autoritäten in Frage zu stellen und auch zu schauen, dass sie nicht zu gross werden. Ich nenne das manchmal auch so ein bisschen den anti-autoritären Reflex. Wenn meine Generation, oder 60er Jahre auf die Welt gekommen und dann so in dieser Zeit aufgewachsen, sowieso anti-autoritärer Reflex, es wird etwas befohlen. Das Erste, was ich denke, nein. Es wird bestimmt, das läuft jetzt so und so. Das Erste, was ich denke, m-m. Alle sagen, André, das Buch musst du unbedingt lesen. Ich denke, m-m. Ein antiautoritärer Reflex, ich habe das jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, oder? Manchmal, wenn so etwas kam, ist einfach, ich bin einmal dagegen gewesen, einfach so im ersten Moment oder letztens in einer Sitzung habe ich auch jemandem gesagt, der einen Vorschlag gemacht hat in der Gemeindeleitung, gesagt, weißt du, jetzt müssen wir das zuerst mal resetzen lassen. Also im ersten Moment finde ich es nicht so toll, aber ich versuche darüber nachzudenken und zu verstehen, was du damit meinst. Aber wir haben so einen anti-autoritären Reflex und jemand hat mir mal gesagt, ja, das stimmt, ich sehe das bei mir auch. Egal, ob etwas gut oder schlecht ist, wenn jemand mir etwas befiehlt, dann neige ich immer dazu, Nein zu sagen. Und ich habe mir angewöhnt, dann immer einen Schritt zurückzustehen und überlegen, ist es jetzt gut, ist es nicht gut, wenn etwas gut mir befohlen wird, was hindert mich, aus freien Stücken das Gute auch zu tun. Wir haben aber auch eine Geschichte natürlich als Schweizer, oder? Wir sind eigentlich, wenn man auf unsere Grundstruktur vom Schweizer Sein zurückgeht, sind wir eigentlich Freiheitskämpfer. Oder unsere Heldensagen, die basieren alle darauf, dass wir irgendwelchen Mächtigen auf den Deckel geben. Das ist unsere Identität. Dass wir irgendwie Menschen sind, die sagen, nein. Nein, ich will nicht, dass der über mich herrscht. Nein, ich will nicht, dass der Chef ist da. Mein Tal, meine Macht, da bestimme ich. Und das ist ja auch so ein bisschen dann vorgekommen in dem wunderbaren Epos da. Wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und nichts fürchten vor der Macht der Menschen. Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Und aufgrund von solchen Gedanken oder aufgrund von solchen Momenten ist es auch völlig logisch, dass dann über unsere Verfassung steht, im Namen Gottes des Allmächtigen. Nicht im Namen von irgendeinem reichen Mann, nicht im Namen von irgendeinem mächtigen Mensch, sondern im Namen von dem, der über allen Menschen stehen soll. Wenn eine Autorität, dann wenigstens eine richtige. Es liegt so ein bisschen in unserer Natur. Und es liegt vermutlich auch daran, dass wir als kleines Bergvölkchen, wo wir ursprünglich gewesen sind, immer irgendwie ein bisschen unter dem Hammer gewesen sind. Und das Gefühl hatten, nein, das muss nicht sein. Es ist völlig, für mich völlig klar, überall wo Menschen zusammen sind, gibt es auch ein Machtgefälle. Überall wo Menschen sind, in einer Gruppe miteinander, gibt es Leute, die mehr zu sagen haben als andere. Oder Leute, die es zumindest denken, das sagen so. Und überall, wo es dann Macht gibt, und für mich persönlich ist Macht jetzt nicht per se etwas Schlechtes, aber überall, wo es Macht gibt, gibt es auch die Versuchung, Macht misszubrauchen. Gibt es die Versuchung, dann irgendwie an den Fäden zu ziehen, Menschen zu manipulieren, in eine Richtung zu drängen. Und ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt, oder? So Moment, wo ihr mit Leuten unterwegs sind und irgendwie merkt, die wollen mich manipulieren. Die wollen, dass ich etwas mache, wenn ich nicht sicher bin, ob ich das will. Wenn ich das spüre, dann sträubt sich dahinter bei mir alles. Denke ich immer, boom, Schritt zurück. Nein, das will ich auf jeden Fall nicht. Ich will nicht manipuliert werden, ich will nicht missbraucht werden, ich will nicht an den Fäden umgezogen werden, ich will nicht, dass ich etwas muss machen, nur weil es jemand anders mir aufdrängt, mir aufzwingt. Das ist so, ich nenne das so auch der das ist meine Schweizer Seele irgendwie. Der Gedanke und das Wissen, nein, eigentlich muss ich über mein Leben selber entscheiden. Eigentlich muss ich entscheiden, was richtig und was falsch ist für mich. Zum grossen Teil, ich will nicht, dass Menschen mich missbrauchen. Und Macht beinhaltet Missbrauch fast immer ein bisschen, oder? Also irgendwie, ich glaube, jeder von euch hat das schon erlebt, ob das in der Schule mit Lehrer ist oder ob das am Arbeitsplatz ist, dass man einfach geneigt ist, Menschen, die Macht haben, die zu missbrauchen. Ein Bekannter von mir, der Pastor ist, der hat eine ganze Masterarbeit darüber geschrieben, wie Schweizer mit Macht umgehen. Und man kann das gut einmal verfolgen. So zusammengefasst hat er gesagt, wir haben es zwar gern, wenn Leute es zu etwas bringen, wenn sie aber dann zu hoch sind, dann reissen wir es wieder oben runter. Machen es fertig. Oder wir freuen uns am Ostischen Federn, wenn er gewinnt, aber irgendwie denken wir immer, irgendetwas muss doch schief sein an ihm. Wir haben es nicht gern, wenn die Leute zu gross werden und zu mächtig werden, weil das uns irgendwie ungeheuer ist. In dem Text, den ich euch aber vorher gezeigt habe, den Andreas vorgelesen hat, ist Macht durchaus etwas Positives. Da kommt jemand und es wird gejubelt. Und man fragt sich dann, ja, warum wird dann gejubelt, wenn ein König kommt? Oder ich sage, als Schweizer kann ich das fast nicht verstehen. Das Positive daran ist, dass im Wort Gottes das Prinzip von Macht völlig umgekehrt wird. Das Prinzip von Macht, dass man von oben her bestimmt, was richtig und was falsch ist, da sagt Jesus mal zu seinen Leuten, nein, nicht von oben her, sondern wer unter euch gross sein will, der soll der Diener von allen anderen sein. Das heisst, wer Macht will haben, wer etwas will darstellen in dieser Welt, unter euch, der soll einer sein, der andere stützt, der anderen hilft, der anderen dient. Und Jesus selber hat das bis ins letzte Detail vorgemacht und vorgelebt. Jesus ist nicht gekommen als der König, der sich die Krone aufsetzt und sagt, so, und jetzt müssen alle sofort auf die Knie und mich anbeten, sondern er ist gekommen und hat mit der Art, wie er gelebt hat, auf dieser Welt Herzen der Menschen gewonnen. Indem, dass er sich zu den Schwachen abgebeugt hat, indem, dass er die Leidtragenden tröstet hat, indem, dass er dort, wo grosse Not war, auch gegen die Not angegangen ist. Er hat sich nichts genommen, sondern er hat es bekommen. Und in dem Text, dort im Jeremia, heisst es, dass er ein Spross vom David ist. Und wenn man das mal genau anschaut, dann sieht man, oder? Dort, ja, genau da. Der David, oder? Und obendran, zack, Jesus, der Sohn Davids. Ich habe mir überlegt, ja, warum wird denn das erwähnt? Warum sagt man dann, er ist der Spross vom David? Was ist da besonders wichtig? Und wenn man so ein bisschen Geschichte von Israel schaut, dann sieht man, die Zeit, wo der König David geherrscht hat, ist mit die beste Zeit gewesen, die sie hatten. Die goldige Zeit. Und wenn man irgendwie zurückdenkt hat, Königtum David, dann haben wohl alle alten, leuchtige Augen bekommen und gesagt, boah, dort ist es noch gut gewesen. Dort ist es noch aufwärts gegangen. Ich habe letztens im Bibelgespräch gesagt, muss ich das vorstellen, wie bei uns, so Ende oder Anfang 60er, 70er, 80er, ja, da ist schon bald eine Krise gekommen. So in dieser Zeit, wo es einfach nur aufgegangen ist. Es ist immer nur besser geworden. Man hat immer mehr Lohn bekommen. Man hat immer mehr können kaufen. Man ist immer glücklicher geworden. Oder halt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer besser geworden. Alles. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit Mühe und Not das halten können, was wir jetzt haben. Aber für die Israeliten ist die Zeit von König David genau die Zeit gewesen. Es wird nur noch besser. Und dann haben sie einen furchtbaren Absturz erlebt und mit dem Wort, oder, es wird ein König kommen, wie der König David, hat der Schreiber da etwas auslösen. Er wollte eine Emotion auslösen im Herzen. Ah, es wird wieder gut. Es wird wieder Zeit vom Frieden sein. Es wird wieder Zeit sein, wo wir nicht um jedes Brotstückchen kämpfen müssen. Es wird wieder Zeit sein, wo es einfach gut ist. Wenn der König kommt, dann können wir uns freuen. Und der König ist pro, ich weiss gar nicht, hat er schon mal überlegt, wie viele Pro-Institutionen das eigentlich gibt auf dieser Schweizer Welt. Ich glaube, es sind alles Schweizer, die ich da verwünscht habe. Oder für alles gibt es irgendwie etwas. Ich habe mir mal überlegt, gibt es eigentlich auch pro andere? Also irgendwie würde ich mir wohl, also nein, pro Juventute ist langstens vorbei. Also irgendwann dann mal pro Senektute, das ist schon das Nächste, was für mich in Frage kommt. Ja. Pro Familia ist jetzt halt auch nicht gerade so aktuell wie für meine Tochter. Das Pro, das ist das, was in diesem Text so stark führt. Und der König, der kommt nicht, um etwas zu nehmen, sondern um etwas zu geben. Der König ist für uns. Es ist ein König, der nicht will, dass man ihm einfach so huldigt, einfach wegen nichts, sondern er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das volle Genügen habt. Also richtig übervoll satt sind, dass es euch gut geht. Bro, das ist der König. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht, dann sehen wir, was Jesus sagt als der König. Der König ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist seine Intention. Für. Nicht gegen, nicht unter Druck setzen, nicht irgendwie in ein Eckli drängen, nicht unter Manipulation irgendwie etwas wollen erreichen, sondern Jesus ist gekommen, um uns zu beschenken, um uns etwas zu geben. Und manchmal merken wir das und spüren wir das sehr stark und manchmal denken wir, ja, dann, ich wäre bereit, dann geben wir es doch endlich. Sein Name ist Programm, ich weiß gar nicht. Jael was, oder Miguel, was heisst Leano? Was ist das für eine Bedeutung? Der strahlende oder Licht, Sonnenaufgang. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ihr beide Gott im Namen tragt. Ja, also Jael oder El, Kurzform von Gott. Miguel, auch Kurzform von Gott, El. Der Name ist vielfach Programm. Und bei dem König, der kommt, ist der Name auch Programm. Sein Name heisst der Herr der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ja immer, oder Gerechtigkeit ist immer so eine schwierige Sache auf die einen Seite, oder? Was ist denn gerecht? Und gerecht ist ja eigentlich, wenn wir es so ein bisschen für uns anschauen, doch immer das, was für mich gerecht ist, was mir hilft, was mir nützt. Wir haben als Schweizer Gott über unsere Verfassung geschrieben, weil wir überzeugt sind, dass es eine größere Gerechtigkeit gibt als das, was wir Menschen entscheiden können. dass es eine übergeordnete Gerechtigkeit gibt, eine sogenannte objektive Gerechtigkeit, die nicht subjektiv einfach mal dem gerade recht gibt, der am lautesten schreit oder es gerade so macht, dass für alle irgendwie stimmt. Auch nicht, dass es irgendwie für alle gerade richtig ist, sondern eine Gerechtigkeit, die tatsächlich drüber steht, die gerecht ist gegen jeden und für jeder, egal woher er herkommt, egal was er mit sich bringt, egal ob er ein Stück weit von seinem ganzen Stand verdient hat oder nicht. Eines von diesen grossen, oder von diesen grossen Errungenschaften, oder, die man aus der Bibel herausgezogen hat, ist, dass man gemerkt hat, dass alle Menschen gleichwertig sind und darum auch das gleiche Recht haben zum Leben, gleich sollen beurteilt werden. Und dass man das heute dem Humanismus zuschiebt, liegt einfach daran, dass man manchmal in der Geschichte irgendwo einfach vergisst, was vorher da war. Gerechtigkeit, wie macht er denn das? Er fordert sie nicht. Er sagt nicht, komm, jetzt sind wir mal richtig, jetzt machen sie mal richtig. Vielleicht haben das eurem Kind auch schon gesagt, oder? Ich weiß nicht, ob es schon versteht. Aber manchmal sagen das komm, gib dir mal Mühe. Jetzt mach doch einmal, jetzt hat es doch schon dreimal gezeigt. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, oder? Jetzt mach es doch mal recht. Jetzt gib dir mal richtig Mühe. Und das ist nicht das, was Gott von uns fordert. Er fordert nicht von uns, dass wir uns Mühe geben. Ja, warum? Weil er genau weiss, dass unsere Gerechtigkeit immer gefärbt ist, oder? Wir drücken die Gerechtigkeit immer auf uns überdrucken, dass es für uns passt. Und er weiss auch, wenn wir dass der grosse Anspruch hat, wirklich vollkommen gerecht zu sein, dass wir dann daran scheitern werden, dass wir dann daran Schiffbruch erleiden. Und darum schenkt Gott uns Gerechtigkeit. Also wenn der Herr von der Gerechtigkeit kommt, dann kommt er als der, der sagt, und ich komme, um die Leute gerecht zu machen, die von sich selber aus nicht gerecht sind. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Er nimmt uns an, er schenkt uns die Gerechtigkeit, die von Gott gilt. Das heisst, er tut nicht sagen, gib dir Mühe zum gut werden, sondern ich mache dich gut. Er sagt nicht, versuch alles Böse zu meiden und dann wirst du gerecht sein, weil er genau weiss, das schaffen wir nicht. Ich meine, das hat er mit seinem Volk fast jahrhundertelang durchexerziert und es ist nicht gegangen. Darum hat er Jesus beachtet, der kommt und sagt, ich schenke dir eine Gerechtigkeit, die besser ist als alles, was du jemals erreichen kannst. Es ist wie, wenn man von einem reichen Menschen eingeladen wird und er sagt, hey, du kannst deine dreckigen Lumpen abziehen. Komm, wir gehen da, Herrenglobus, oder ist doch so das, was ich mir leisten kann. Wir gehen in den Herrenglobus und ich kleide dich neu ein. Und du bekommst Kleider rüber, die strahlend sind, die zu jedem Fest passen, die zu Gott passen. Der Herr von der Gerechtigkeit, der gerechte König, kommt nicht in dem, dass er uns, unsere Ungerechtigkeit auf die Nase bindet zu uns, sondern er kommt zu uns als der, der sagt, und ich mache dich gerecht. Du musst nur deine Hände ausstrecken und es annehmen. Das ist das Wunder, letztendlich von dieser Adventszeit, auch das Wunder von dieser Weihnacht, dass Gott sagt, ich komme für dich. Ich komme nicht, um dir etwas zu nehmen, sondern ich komme, um dir etwas zu geben. Ich komme nicht, um dich wieder neu unter Druck zu setzen und wieder neu zu schauen, dass du irgendwie merkst, wie schlecht das du bist, weil das merke ich mit der Gegenwart Gottes irgendwie immer, sondern ich komme, um dich vor Gott richtig anzustellen. Und das ist das Wunder vom Evangelium. Und darum heisst es auch, man soll jubeln, man soll sich freuen. Adventszeit, Zeit von der Freude. Nicht einfach, weil man dann irgendwie zwischen 25. und 1. frei hat, sondern weil es eine Zeit ist, wo Gott unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Lasten von uns nimmt und sagt, hey, ich schenke dir meine Liebe und meine Gerechtigkeit. Du musst es nur nehmen und auspacken. Dazu möchte ich euch einladen, dass ihr einfach das entdeckt in der Adventszeit, dass ihr nicht denkt, ich muss irgendwelchen Ansprüchen genügen, ich muss irgendetwas erfüllen. Bei Gott musst du nicht erfüllen, weil Jesus gekommen ist und erfüllt hat. Amen.